Ja, liebe Geschwister, wir beginnen ja heute mit den Kapiteln 18 und 19. Das sind ja die beiden sogenannten Passionskapitel. Und wir werden heute aus Kapitel 18 die ersten elf Verse betrachten. Aber bevor ich den Text vorlese, ich möchte mal mit zwei Zitaten beginnen, liebe Geschwister. Zitate, die schon in der Vergangenheit gemacht worden sind. Und das erste Zitat lautet also wie folgt. Ich habe gläubige Menschen Zeit meines Lebens immer respektiert, gleich welcher Religion sie anhingen. Aber ebenso habe ich religiöse Toleranz immer wieder für unerlässlich gehalten. Wenn ein Mensch in seiner Religion Halt und Geborgenheit gefunden hat, tja, dann hat keiner das Recht, diesen Menschen von seiner Religion abzubringen. Zitat Ende. Das ist ein Zitat vom Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Warum habe ich dieses Zitat erwähnt? Es macht nämlich eine Stimmungslage deutlich, ja, die sich auch in unserer Gesellschaft heute wiederfindet. Das andere Zitat, ja, es ist viel krasser, viel härter. Es lautet so, ich bin überzeugt, dass es Gott gibt, mag er nun Christ, Jude, Moslem, Buddhist, Hindu, Zarathustrianer, Mann oder Frau sein. Ich glaube nur nicht an den gütigen, gerechten, allmächtigen Gott. Und jetzt kommt es, Gott, an den ich glaube, ist ein Sadist und ein Zyniker. Ja, wer sagte das? Das sagte einst der jüdische Publizist Henrik Broder, der den Hildegard-Bingen-Preis verliehen bekommen hat in seiner Dankesrede. Das sind natürlich schon zwei sehr, sehr, sehr prägnante Zitate, die uns eigentlich ja nicht als Jesus-Leute, als Menschen, die dem Herrn nachfolgen, nicht kalt lassen können, ja nicht kalt lassen dürfen. Und uns deswegen auch umso dankbarer machen, nicht für die klare Position, die uns jetzt hier in diesen beiden folgenden Kapiteln, nicht 18 und 19 des Johannes-Evangeliums, da vor Augen geführt werden. Nicht wer ist Gott? Nicht wer ist Jesus Christus? Nicht von welchem Gott reden wir eigentlich? Von welchem Christus reden wir eigentlich? Nicht welche Bedeutung haben diese Passionskapitel für uns? Welche Konsequenzen? Nicht muss man aus diesen Passionskapiteln wirklich auch für uns ziehen, liebe Geschwister? Wie gesagt, und heute geht es um Kapitel 18, es geht um die ersten elf Verse, es geht da um die Gefangennahme, um die Verhaftung Jesu Christi. Ja, und wir haben diesem Text, haben wir diese Überschrift gegeben, dass Jesus Christus auch in seiner Gefangennahme der souveräne Sohn Gottes ist und bleibt. Und wir werden das nachher noch näher erläutern, wie das aus diesem Text wirklich auch zu erkennen ist, liebe Geschwister. Aber zunächst mal diese elf Verse aus dem 18. Kapitel des Johannes-Evangeliums und wir hören da Folgendes. Danach verließ Jesu mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesu war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Und so sollte sich Jesus eigenes Wort erfüllen, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich, er zog es, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus, stecke das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Bis dahin. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, nun zeig du dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir werden also heute miterleben, wie sich die Dinge um Jesus Christus in der Tat zuspitzen werden, und zwar mit diesem Beginn des Kapitel 18. Und in den zurückliegenden Kapiteln 16 und 17, erlebten wir ja so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Nicht Jesus hatte so die letzten Gespräche mit seinen Jüngern geführt, er hatte sie darauf vorbereitet, was auf sie zukommen wird. Denn sie werden ja zurückbleiben müssen, nachdem Jesus also jetzt verurteilt worden ist und ans Kreuz geschlagen worden ist und der eine ist da und er dann in wenigen Wochen wieder in die Herrlichkeit zurückkehrt, aus der er gekommen wird. Nicht? Und die ganzen Ereignisse, um die es sich da in diesen beiden Kapiteln, 18 und 19, in diesen beiden Passionskapiteln gehen wird, tja, die drängen sich zusammen auf nicht einmal 24 Stunden. Es beginnt ja zunächst hier mit dieser Verhaftung, mit der Gefangennahme Jesu Christi im Garten Gethsemane. Und dann erfolgen zwei Verhöre, einmal vor der jüdischen und zum anderen vor der römischen Gerichtsbarkeit. Dann wird das Urteil gefällt, nicht? Und Jesus muss den bitteren Weg da ans Kreuz auf Golgatha gehen. So sieht es aus. Und wenn man sich so vorbereitet, ja, man liest dann in der Regel noch weiter, man liest halt eben halt mal diese beiden Passionskapitel, obwohl man sie ja schon des Öfteren gelesen hat. Und dabei kam mir ein Fall in Erinnerung, der liegt schon ziemlich weit, weit, weit zurück, und zwar aus dem Jahr 1987. Und zwar ein sehr mysteriöser Todesfall, liebe Geschwister, der damals die gesamte Bundesrepublik Deutschland aufwühlte. Und zwar, es war der Tod des früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel. Ich weiß nicht, ob jemand schon diesen Namen gehört hat. Nicht, der in einem noblen Restaurant, Genfer Hotel, in seiner Suite da tot aufgefunden wurde. Nicht, und dieser Tod, nicht, der hatte ein monatelanges Ringen um die Frage ausgelöst, ja, was war das eigentlich für ein Tod? War es Mord? War es so vielleicht sogar Auftragsmord? War es Suizid? Auf jeden Fall, die Frage ist juristisch bis heute noch nicht eindeutig geklärt. Gut, ob die Frage jetzt mal geklärt werden wird, ist für uns persönlich nicht unbedingt so entscheidend, aber sicherlich für seine Familie. Aber, liebe Geschwister, über den Tod Jesu Christi, da müssen wir natürlich absolute Klarheit haben. Da müssen wir genau wissen, was damals geschehen ist. Hier beginnend mit Kapitel 18, liebe Geschwister, was daraus folgt und welche Bedeutung es für jeden Einzelnen von uns hat. So, und diesem Tod Jesu geht jetzt voraus die Gefangennahme Jesu Christi, ja, sie ist eigentlich recht schnell erzählt, gelesen und verstanden. Alle vier Evangelisten berichten davon, jeder auf seine Art und Weise. Und was ich immer wieder hochinteressant finde und was auch sehr lehrreich ist, wenn man mal diese vier Evangelisten in Bezug auf die Passionszusammenhänge wenn man sie dann mal wirklich untersucht und man dann feststellt, wie die sich wunderbar in ihren Berichten ergänzen. Wir werden nachher auch mal ab und zu auf diese Parallelberichte zurückgreifen müssen, um das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen besser zu verstehen. Also es ist mal lohnenswert, denn Theologen, vor allem kritische Theologen, versuchen ja immer wieder aus diesen Berichten, nicht, die alle vier da jetzt geschrieben haben, irgendwelche Widersprüche abzuleiten. Aber wir dürfen wirklich erkennen, dass sie sich einfach in ihren Berichten wirklich wunderbar ergänzen. Nicht, was die Gefangennahme Jesu betrifft, zum Beispiel Matthäus und Lukas, nicht, die berichten uns ja noch, dass Jesus noch mit Judas gesprochen hat. Nicht, das wird ja hier im Johannesevangelium nicht erwähnt. Nicht, mein Freund, warum bist du gekommen? Judas, du verrätst des Menschensohn mit einem Kuss. Nicht? Und speziell von Lukas erfahren wir auch noch, freundlicherweise, ja, so aus seiner, wie soll ich mal sagen, so aus seiner ärztlichen Fürsorgepflicht her, nicht, dass Jesus Christus dieses Ohr des Malchus da noch therapiert und geheilt hat. Und von Markus wissen wir um die Entschlüsselung dieses jungen Mannes, der da nackt geflohen ist. Also sie ergänzen sich wirklich wunderbar. Und wir beginnen ja heute mit der Verhaftung, mit der Gefangennahme Jesu Christi. Und wir wollen uns auf drei Punkte konzentrieren. Wir konzentrieren uns einmal auf die Judas-Truppe. Wir konzentrieren uns auf die Petrus-Aktion. Und wir konzentrieren uns, vielleicht ist das sogar der entscheidende Punkt in diesem Text, auch für unser persönliches Nachfolgeleben. Wir konzentrieren uns auf die wirklichen Machtverhältnisse, die auch in der Gefangennahme Jesu Christi deutlich werden, liebe Geschwister. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten Punkt, mit der Konzentration auf diese Judas-Truppe, liebe Geschwister. Ja, ich habe versucht, mich mal in diese Truppe da hinein zu denken, hinein zu versetzen, liebe Geschwister, und habe mich gefragt, was muss diese Truppe im Nachhinein oder was müssen Einzelne aus der Truppe im Nachhinein wirklich gedacht haben? Nicht, die müssen sich doch im Nachhinein gesagt haben, das funktionierte ja alles wunderbar. Das ging ja wirklich einfacher und problemloser, als wir gedacht haben. Und dieser Gefangene, er ließ sich auch einfach identifizieren durch den Judas. Und der Gefangene selbst leistete ja überhaupt keinen Widerstand. Das lief ja wirklich wie am Schnürchen, das lief ja alles ausgezeichnet. Gut, es gab einen kleinen Stolperer, die ganze Aktion hat ein Ohr gekostet, aber was soll's, es gibt eben auch Verluste an der Front. Auf jeden Fall, wir waren auch noch ein wenig irritiert über die Frage, nicht wen sucht ihr, und sich plötzlich dann herausstellte, dass der Fragende derjenige ist, der da verhaftet, der da gefangen genommen werden sollte, aber das haben wir dann eben auch noch in den Griff gekriegt. Also wir hatten wirklich so den Eindruck, nicht, dass er Bescheid wusste, dass wir kamen. Er ging uns ja sogar entgegen. Wir hatten wirklich den Eindruck, der erwartet uns. Wir hatten, ja, so irrational das klingt, wir hatten wirklich den Eindruck, eigentlich ist er der Handelnde und nicht wir. Also ganz eigenartig. Und dann, ich sagte ja vorhin, wir greifen ab und zu auch mal auf Parallelberichte zurück. Und dann sagte Jesus uns ja noch in dieser feinen Ironie, die ganze Aktion hättet ihr euch eigentlich sparen können. Ich war doch immer im Tempel. Da hättet ihr es doch viel leichter haben können. Nicht, da hättet ihr eure ganze Nachtschicht ersparen können und eure Militäreinheiten hättet ihr zu Hause lassen können. Tja, ganz eigenartig dieser Mann. Er hat sich überhaupt nicht versucht, sich dieser Verhaftung zu entziehen. Und es war im Jahre 1973. Da werden einige vielleicht von uns noch gar nicht erlebt haben. Es spielte sich im sogenannten Yom Kippur-Krieg ab. Und zwar fand in diesem Jahre auf den Golanhöhen, also israelisch-syrische Grenze, fand im sogenannten Tränental, fand eine entscheidende Panzerschlacht da. Und in den Originaldokumenten sieht man, wie so ein paar israelische Restpanzer versuchen, eine gigantische syrische Übermacht aufzuhalten. Nicht jetzt in dem Wissen, es geht jetzt um Leben oder Tod. Entweder rollen die syrischen Panzer über die Israelis hinweg, dann ist endgültig Schluss, aus, Feierabend, oder es gelingt ihnen wirklich, diese Übermacht aufzuhalten, was letztendlich ja dann auch gelungen ist, das wissen wir sicherlich. Aber da wurde wirklich bis zum letzten Mann wurde da also gekämpft. Aber hier müssen wir feststellen, hier wird überhaupt nicht gekämpft, zumindest nicht so gekämpft, wie es in der Welt üblich ist. Der ließ sich ganz einfach aus dem Wege räumen. Ja, und diese Judas-Truppe, liebe Geschwister, diese Judas-Truppe, oder man möchte fast sagen, diese törichten Handlanger verstehen es in ihrer Verblendung nicht, was da jetzt passiert. dass sie in diesem Moment wirklich den Fürsten des Lebens in ihrer Hand haben, nicht, und dass auch eine Entehrung dieser Person stattfindet. Ja, tiefer geht's eigentlich nicht mehr, liebe Geschwister, durch diesen Kuss und auch durch diese Anrede. So lesen wir es auch in den Parallelberichten. Er wurde ja angeredet von Judas mit Rabbi, an und für sich eine sehr respektvolle Anrede. Aber in diesem Moment wurde Kuss und die Anrede pervertiert, komplett auf den Kopf gestellt. Nicht, da gibt es überhaupt keine moralischen Bedenken, liebe Geschwister. Da gibt es überhaupt kein Empfinden in der Hinsicht, das können wir doch nicht machen. Das ist doch Jesus Christus. Er wird einfach weggeschoben. Nicht, wie töricht kann der Mensch wirklich sein? Nicht, es ist so, als ob diese Judas-Truppe ein lebendiges Beispiel ist für das, was der Apostel Paulus einmal im 2. Korintherbrief 4, Vers 4 gesagt hat: Der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn dermaßen verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Nicht, da ist überhaupt kein, wenn man sich diese Truppe betrachtet, da ist überhaupt kein Gottesbezug da, liebe Geschwister. Da bleibt wirklich nicht mehr viel vom Menschsein übrig. Furchtbar, wie tief der Mensch fallen kann. Nicht, und wir erleben das ja heute auch auf Teilen der Erde, wozu der Mensch also wirklich fähig ist. Und Jesus, er lässt das alles mit sich machen. Er lässt das alles mit sich machen. Warum? Weil er in diesem Moment auch für diese törichten Handlanger diesen Kampf kämpft, liebe Geschwister. Diesen Kampf wirklich der Liebe, den man sich ja im Grunde genommen kaum vorstellen kann. Nicht, das ist der Kampf, der auch in Jesaja 53 beschrieben wird, wo der Prophet also sagt, dass der Gottessohn wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird. Und das aus einem einzigen Motiv heraus, dass man je länger, desto weniger versteht, dass Jesus auch diese törichten Handlanger liebt. Und liebe Geschwister, was muss das für ein grandioser Kampf gewesen sein, der hier stattfindet? Nicht ein Kampf von ganz anderer Art, von ganz anderer Qualität, nicht, den du so in der Welt nicht findest, liebe Geschwister. Nicht, sich bewusst dieser Judas-Truppe auszusetzen, sich bewusst in die Hände zu geben, in dem Wissen, was jetzt kommen wird, liebe Geschwister. Und sich von dieser kaputten Kreatur Judas sich doch küssen und anreden zu lassen auf eine vollkommen pervertierte Art und Weise. Nicht, was muss das für eine Liebe sein, liebe Geschwister, die das mit sich machen lässt? Dass man sich wirklich fragt, dass man sich jetzt wirklich fragen muss, ja, womit war Jesus Christus denn geistig gesehen eigentlich bewaffnet? Womit war er denn eigentlich bewaffnet? Und ich fand eine wunderschöne, für mich jedenfalls, eine wunderschöne Antwort bei einem Ausleger. Er sagte das so. Es ist so, dass sich Jesus leiten ließ von der Gewalt des göttlichen Willens. Er war also mit dem göttlichen Willen bewaffnet. Das war die Stärke. Das war wirklich die Stärke von Jesus. Und so konnten auch die Schriften erfüllt werden. Nicht deswegen konnte Jesus stehen bleiben, ja, konnte ihnen sogar dieser Judas-Truppe entgegengehen. Und das ist natürlich jetzt eine Frage an uns. Inwieweit sind wir als Jesus-Leute, inwieweit sind wir mit dem Willen Gottes ausgerüstet, bewaffnet? Inwieweit sind wir noch mit unserem eigenen Willen bewaffnet? Und jetzt ist ja in unserem Leben ein Wunder geschehen. Jeder von uns ist irgendwann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Nicht der Heilige Geist hat Platz genommen in seinem Herzen. Nicht, er ist in unser Leben also eingezogen. Und das hat uns natürlich auf der einen Seite beschämt, dass auch der Gott dieser Welt auch uns den Sinn so verblendet hat, dass wir das helle Licht des Evangeliums nicht gesehen haben. Ja, dass auch wir als törichte Handlanger durch diese Welt liefen. Und auf der anderen Seite stehen wir heute dankbar, jeden Tag dankbar vor dem Herrn und sagen ihm Dank dafür, dass er auch bei uns das Licht, das helle Licht wirklich angeknipst hat. Und dass wir jetzt auf der Grundlage dieser Liebe Jesu Christi jetzt jeden Tag leben können. Ja, und ich komme jetzt auf den Willen. Darüber, wir sprachen ja, die Bewaffnung mit dem Willen Gottes. Ja, dass auch wir sagen können, vielleicht etwas stammelnd, vielleicht etwas stotternd, vielleicht sogar etwas ängstlich, dass wir das sagen können, was der Psalmist gesagt hat im Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und genau das macht uns ja Jesus hier in dieser Geschichte, macht er, dass er uns ja schon in seinem Verhalten wirklich deutlich gegenüber dieser Judas-Truppe. Nicht? Und ich denke, genau das ist der Hoffnungsschimmer in diesem Text, in diesen 11 Versen, liebe Geschwister, dass Menschen, die jetzt Träger des Heiligen Geistes sind, dass sie jetzt in der Lage sind oder dass sie jetzt eine Bewaffnung bekommen, die Welt nicht kennt und die du von der Welt auch nicht bekommst, nämlich die Ausrüstung, die Bewaffnung mit dem Willen Gottes. Ich komme nochmal auf diesen Yom Kippur-Krieg zurück. Und zwar, da sind auch in den Originaldokumenten sind auch Interviews von Soldaten und von Kommandanten festgehalten, die diese Panzerschlacht überlebt haben. Und ein Soldat sagte also Folgendes zu seinem Kommandanten: Ich hatte in der Tat Angst, als die Schlacht begann. Aber ich folgte dir. Ich stand hinter dir. Und gegen Ende dieser Schlacht stand ich sogar mit dir in einer Reihe. Verstehen wir, liebe Geschwister, die Bewaffnung mit dem Willen Gottes. Das heißt, das ist eine Bewaffnungsart, ja, die Gott in uns heranwachsen lassen möchte, dass uns der Wille Gottes eben dermaßen bestimmt, liebe Geschwister, dass ich zwar sage, dass ich zwar vor Gott stehe und sage, Herr, ich habe Angst, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin. Dein Wille ist nicht einfach. Ich habe da einen ganz anderen Willen. Ich habe da ganz andere Vorstellungen. Aber ich folge dir. Ich folge dir. Ich gehe hinter dir her. Und wenn du es gut mit mir meinst oder wenn es gut läuft, dann darf ich sogar mit dir in einer Reihe stehen. Liebe Geschwister. Und dann beginnen Menschen. Und dann beginnen wirklich Menschen, die an Jesus Christus glauben, ganz einfach ihren Alltag zu leben. Nicht nach dem Motto, deinen Willen, Herr, tue ich gern. Und das ist eine maximale Ausrüstung. Das ist eine maximale Bewaffnung. Mehr geht nicht. Nicht, es ist eine Bewaffnung, die die Welt nicht kennt und die die Welt nicht geben kann. Das ist eine Bewaffnung, eine Ausrüstung, die die Welt nicht geben kann, liebe Geschwister. Nicht, wenn du, und das gibt auch deinem Leben, das gibt auch deinem geistlichen Leben eine Würde, dass du, wenn du sagen kannst, ja Herr, ich bin zwar ängstlich, aber ich bin dir wirklich gefolgt. Und ich stand wirklich mit dir sogar in der vordersten Reihe. Nicht, wenn du wirklich sagen kannst, ja Herr, ich tue gerne deinen Willen. Oder wenn du es sogar am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe deinen Willen gerne getan. Oder wie der Apostel Paulus gesagt hat, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Nicht? Das gibt deinem Leben eine ganz, ganz andere Qualität. Das gibt deinem Leben wirklich echte Würde, liebe Geschwister. Ja, liebe Geschwister, das müssen wir immer wieder sagen. Was ist das für eine Liebe, Jesus Christus? Es ist die Liebe Gottes, nicht die sich in seinem Sohn erwiesen hat. Ja, als wir noch Sünder waren oder als wir als törichte Handlanger hier durch diese Welt liefen, nicht als in uns noch überhaupt nicht zu erkennen war, wo man hätte irgendwo anknüpfen können, liebe Geschwister. Nicht, es war eben ein ganz besonderer Kampf Jesu Christi für dich, für mich, für alle, die Jesus Christus jetzt nachfolgen. Und wir stehen heute vor ihm und sagen, danke Herr, dass du auch für mich diesen Kampf durchgefochten hast, denn auch ich war ein törichter Handlanger. Das erste ganz wichtige Punkt, liebe Geschwister, den wir aus diesem Text mitnehmen wollen, nicht, dass wir nicht in irgendeiner Lage unseres Lebens, ja, auf diese Spur gehen, nicht, auch törichter Handlanger zu werden. Und wenn es auch nur für einen gewissen Abschnitt ist, dass wir ihn darum bitten, dass er uns wirklich davor bewahrt, liebe Geschwister. So, jetzt hat ja noch einer gekämpft. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Hat ja noch einer gekämpft. Und Johannes erwähnt ja den Namen. Und wir wissen ja, von welchem Kaliber dieser Mann war. Petrus. Aber zunächst mal die Frage, wieso hatte der überhaupt ein Schwert? Wieso hatte der überhaupt ein Schwert? Lukas 22, Vers 38, da lesen wir, sie, also die Jünger, sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Kurzschwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Nun, eins von diesen Kurzschwertern hatte der Petrus und der fuchtelte da irgendwie mit herum. Menschlich würde man ja jetzt sagen, nicht, dass Petrus doch vielmehr der Einzige war, der wenigstens zu Beginn alles gab, der sich für Jesus Christus da in die Bresche schlug, der sich da auf seine Seite stellte, nicht? Und wenn man es ganz nüchtern sieht, dann muss man ja sogar sagen, der Petrus riskierte in diesem Moment ja sein Leben. Denn davon kann man ausgehen, dass die Soldaten, die auch Schwerter trugen, sicherlich geübter damit waren als der Petrus selbst. Und die hätten ihn in wenigen Sekunden hätten die ihn beseitigen können. Meine, Jesus hat es nicht zugelassen. Wir wissen das. Nicht seine eigenen Worte haben, sie sollten sich erfüllt werden. Vater, die du mir gegeben hast, von denen habe ich keinen verloren gehen lassen. Das ist zunächst mal das eine. Aber wir wissen, Jesus Christus macht bei alledem nicht mit. Jesus sagt jetzt nicht zu dem Petrus, also endlich, mein lieber Petrus, habe ich darauf gewartet, dass du dich mal wirklich für mich da in die Schlacht wirfst und so weiter und so fort. Nein, Jesus macht dich mit. Und ich weiß nicht, was der Petrus in diesem Moment gedacht hat. Keine Ahnung, es wird uns nicht erwähnt. Vielleicht hat er gedacht, aber Herr, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Wir werfen uns jetzt in die Schlacht. Und wie er schon früher gesagt hat, mir nach, Herr, mir nach. Wir schaffen das, wir kommen aus diesem Dilemma heraus. Wir haben doch schließlich den lebendigen Gott auf unserer Seite. Und Jesus antwortet, stecke dein Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir mein Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Und im Matthäus-Evangelium sagte er noch, Petrus, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, dass er mir mehr als 12 Legionen Engel da schickt? Aber wie sollte dann die Schrift erfüllt werden? Wie sollte dann die Schrift erfüllt werden? Ja, und doch sind wir, liebe Geschwister, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, nicht? Oder wenn wir so unsere Gemeinde betrachten oder wenn wir andere Gemeinden betrachten. Ich gehe immer gerne ins Internet und schaue mir so Gemeinden an, nicht, was sie, wie ihre Präambel lautet und was die so für Texte haben und wie die sich so geben und wie das da alles so abläuft. Ja, und da muss man schon manchmal sagen, ja, ach Herr, wenn wir doch mehr Mittel und wenn wir doch mehr Möglichkeiten hätten, dann können wir doch wesentlich mehr für dich tun, Herr Jesus Christus. Aber wir sind so wenige, wir sind so geringe und wir haben nicht die nötigen Methoden und auch nicht die Strategien und die Visionen. Ach Herr, wenn wir doch mehr Kurzschwerter hätten. Und wir bitten ihn darum, ach Herr, gib uns doch mehr davon. Und der Herr sagt nein. Der Herr sagt nein, ich gebe euch nicht mehr Möglichkeiten, oder Mittel. Ich gebe sie euch nicht. Aber warum denn nicht, Herr? Aus einem ganz einfachen Grunde, weil mit irdischen Mitteln, mit irdischen Möglichkeiten in aller Regel nur irdische Ziele erreicht werden. Und das Ziel, was ich erreichen möchte, ist kein irdisches Ziel. Kann also deswegen mit irdischen Mitteln also eben nicht erreicht werden. Und was sagte der Prophet Zacharja? Es soll eben nicht durch Heer und Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das ist jetzt ganz wichtig, liebe Geschwister. Den Schluss, den man jetzt daraus zieht oder ziehen muss. Fortan gilt für jede Gemeinde, damit auch für uns, wenn sie geistlich gesund bleiben will, was uns der Herr hier vorlebt, nämlich die Bewaffnung mit dem Willen Gottes. Und jetzt kommt der entscheidende Nachsatz. Und das geht immer einher mit Unvermögen und Verlust. Für uns selbst. Auf uns bezogen. Auf die Gemeinde bezogen. Das gilt fortan. Wenn eine Gemeinde geistlich gesund bleiben will, dann muss sie sich ausrüsten lassen mit dem Willen Gottes. Und das geht immer einher mit Unvermögen und Verlust. Als Gemeinde und auch bei dir und bei mir. Nicht, wir sind und bleiben unvermögend, liebe Geschwister. Wir bekommen von unserem Herrn nicht diese irdischen Mittel zur Verfügung. Es wäre sogar gefährlich, weil wir dann wirklich darauf hereinfallen könnten, über diese irdischen Mittel und Möglichkeiten himmlische Ziele zu erreichen. Und völlig undenkbar. Nicht die entscheidenden Schlachten werden eben nicht mit diesen, im Bild gesprochen, mit diesen Kurzschwertern geschlagen, sondern auf eine ganz andere Art und Weise, tja, auf dem Wege des Verlustes. Jesus scheint zu verlieren. Seine Zukunft, seine Anerkennung, sein Leben. Aber dahinter, liebe Geschwister, steht das große Bild der Passion. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es also versucht, sich zu erhalten, bringt es keine Frucht, wird es nichts bringen. Ich habe nicht die Mittel, ich habe nicht die Möglichkeiten und der Weg, den Gott dir weist, mir weist, ist der Weg der Saat, ist der Weg des Abgebens, ist der Weg des Hingebens, wie auch immer du das formulieren möchtest, liebe Geschwister. Und nur auf diese Art und Weise erreichst du wirklich den Mehrwert, den Jesus ja in ganz besonderer Weise uns wirklich gezeigt hat und vorgelebt hat. Nicht? Und deswegen sagt uns Jesus Christus indirekt in diesem Text, setzt eure Hoffnung nicht auf die wohlmeinenden Personen, nicht die da mit ihren Kurzschwertern da herumfuchteln, die Motive mögen noch so gut sein, sondern setzt eure Hoffnung auf diese beiden entscheidenden Vokabeln Unvermögen und Verlust, liebe Geschwister, Unvermögen und Verlust. Und jetzt schau mal in dein eigenes Leben hinein. Dein ganzes geistliches Leben besteht doch aus diesen beiden Vokabeln, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, Unvermögen und Verlust. Nicht Unvermögen bedeutet, du kannst überhaupt nichts machen. Beginne mal mit deinem geistlichen Leben. Nicht wenn du das, du kannst ja zum allerersten, kannst du dir das geistliche Leben überhaupt nicht geben. Komplettes Unvermögen. Bist du gar nicht zu in der Lage. Wenn Gott da nicht eingreift. So, jetzt gibt er dir das geistliche Leben. Nicht, du bist zum Glauben gekommen. Ja, und was jetzt? Jetzt stellst du erneut fest, dass du völlig unvermögend bist, dein geistliches Leben auch zu erhalten. Du bist dazu überhaupt nicht in der Lage. Auch das wiederum ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das steht auch über unserem Leben. Du bist nicht in der Lage, dein geistliches Leben auch nur eine Sekunde zu erhalten. Paul Gerhardt, den werden wir sicherlich kennen. Nicht ein sehr bekannter Liederdichter aus den vergangenen Zeiten. Er hat es mal so in einer Liedstrophe gesagt. Wenn mein Können, mein Vermögen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, sein Vermögen mir dann beizulegen. Und dann kommt der Refrain, alles Ding wert seine Zeit, Gottes lieb in Ewigkeit. Das ist es, liebe Geschwister, das ist es. Du kannst keinen Tag als Glaubender aus deinem Vermögen herausleben, es sei denn, dass der lebendige Gott in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade sein Vermögen in dein Leben hineinlegt. Und jetzt geht's ja weiter. Nicht, du bist zum Glauben gekommen. Du darfst erleben, wie der lebendige Gott dir dein geistliches Leben erhält. Jetzt sagst du ja nicht, wunderbar, gut, alles, herrlich. Nicht, jetzt möchtest du ja auch, dass Menschen aus deinem Umfeld, sage ich mal, dass auch Menschen aus deinem Umfeld zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Ja, und jetzt musst du wieder feststellen, oder ich sag's mal so, wie kannst du mit deinem Vermögen, einen törichten Handlanger zum Glauben an Jesus Christus führen? Völlig unmöglich. Ist überhaupt nicht drin. Nicht? Und wie oft hast du gedacht, ach, wäre doch schön, wenn ich diesem oder jenem Menschen in geistlicher Hinsicht helfen könnte. Und dann hast du nach Mitteln und Möglichkeiten, Methoden, vielleicht hast du auch nach irgendwelchen Tricks gesucht, nach irgendwelchen Kurzschwertern und hast festgestellt, Es klappt vorne und hinten nicht, völliges Unvermögen. Ja, was ist dir dann noch übrig geblieben? Du bist auf die Knie gegangen und hast gesagt, Herr, du musst es tun. Ich hab ja noch nicht mal die Möglichkeit, mich in den Griff zu kriegen, geschweige denn den anderen. Du musst es tun. Und dann sagt dir der Herr, aber in dem Moment sagt er dir Folgendes. Nein, eine Sache kannst du tun. Eine Sache kannst du doch tun. Du kannst dich nämlich hingeben. So wie ich mich dem Willen meines Vaters hingegeben habe, so kannst du dich auch hingeben, indem du meinen Willen in deinem Leben vollkommen akzeptierst. Das kannst du tun. Wieso, Herr? Keine Kurzschwerter? Nein, keine Kurzschwerter. Hingeben, Unvermögen, Verlust. So kann. Dann wirst du auch deine Ernte einfahren können. Nur auf diesem Weg geht es. Ja, liebe Geschwister, das sind die beiden entscheidenden Schlüsselvokabeln der Gemeinde Jesu. Unvermögen und Verlust. Und so schafft Jesu seine, und dann darfst du auch sagen, deine Siege, aber nur auf diese Art und Weise. Und wenn du dafür einmal sensibilisiert bist, dann wirst du bei dir selbst und auch bei anderen, wirst du alle diese vielen kleinen Kurzschwerter entdecken und wirst den Herrn bitten, sie möglichst beiseite zu legen, sie möglichst beiseite zu schieben. Das ist der zweite wichtige Punkt, den wir aus dieser Petrus-Aktion lernen dürfen. Nicht diese entscheidende Vokabeln für die Gemeinde und für jeden Einzelnen, Unvermögen und Verlust. Nur dann bleibt eine Gemeinde, nur dann bleibst du geistlich wirklich gesund. Ja, das Ganze, liebe Geschichte, wenn wir das Ganze nochmal so betrachten da mit Jesus Christus, was da alles geschieht, wie er gefangen genommen wird und wie der Judas das gemacht hat, nicht diese pervertierte Anrede und diesen Kuss da, liebe Geschwister, das ist ja alles etwas Erschreckendes. Und deswegen geht's der letzte Punkt. Und ich denke immer, das ist vielleicht noch sogar mit ein ganz entscheidender Punkt für unser persönliches Nachfolgeleben, dass wir wirklich in diesen 11 Versen schon die wirklichen Machtverhältnisse sehen, liebe Geschwister. Dass wir die wirklich erkennen. Und zwar, wir befinden uns ja da im Garten Gethsemane. Und dieser Garten war früher eher so ein Landgut. Nicht? Auf jeden Fall war es ein beliebter Treffpunkt Jesu mit seinen Jüngern. Er hat sich dort des Öfteren aufgehalten. Es ist sehr interessant, was Gethsemane übersetzt heißt. Es heißt Ölkelter. Also das heißt, da wurden Oliven gepresst und man hat auch, wer sich so ein bisschen für Archäologie interessiert, für biblische Archäologie, man hat auch Ölpressen dort gefunden. Aber dieser Ort, Gethsemane, konnte nicht symbolischer für Jesus Christus sein. Denn er befand sich ja momentan auch in einer Situation, ja, wie soll man es ausdrücken, nicht, dass seine Seele quasi ausgepresst wurde. Er führte nämlich in diesem Moment einen Gebetskampf mit seinem Vater. Und auch wenn Johannes diese Szene eigentlich nur mit einem Vers erwähnt, nur mit dem ersten Vers. Aber er führte ja diesen Gebetskampf mit seinem Vater. Und wir wissen ja, wie heftig dieser Todeskampf war, dass sogar Blut vermischt mit Schweiß da aus den Poren austrat. Dafür gibt es medizinisch einen Ausdruck, ich habe den aber wieder vergessen. Auf jeden Fall ist es so, dass wirklich in Todesnöten, in Todeskämpfen Hautäderchen aufplatzen und dass dann ein Gemisch aus Blut und Schweiß aus diesen Poren, aus den Hautporen heraustritt. Und Jesus hatte ja seine engsten Freunde mitgenommen, Petrus, Jakobus, Johannes. Die sollten separat von ihm, sollten sie wachen und beten. Aber wir wissen, dass die immer wieder eingeschlafen sind. Nicht? Und dann wird er gefangen genommen, Jesus Christus. Und das ist ja auch, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Nicht? Da kommt so eine römische Kohorte. Nicht? Und eine römische Kohorte umfasste ungefähr ein Zehntel, so habe ich mich erkundigt, umfasste ungefähr ein Zehntel einer römischen Legion. Eine römische Legion umfasste ungefähr circa 4000 Mann. Also mehrere hundert Mann haben die aufgeboten, um einen einzigen Mann da gefangen zu nehmen, liebe Geschwister. Nicht? Und dann findet ja diese Entehrung statt durch diesen Kuss und durch diese Begrüßung. Und der Kuss, der war ja normalerweise ein Zeichen des Respektes. Und wir wissen ja, die frühen Christen haben sich ja mit diesem Kuss begrüßt. Nicht, da heißt es in 1. Korinther 16, Vers 20, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Oder in 1. Petrus 5, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Und wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, Nicht, das wird jetzt alles durch den Judas pervertiert, völlig auf den Kopf gestellt, nicht dieser Kuss und diese Begrüßung, Rabbi. Ja, und dann, aber jetzt kommt wirklich der entscheidende Punkt, liebe Geschwister. Sehen wir trotzdem, wenn wir das alles sehen, nicht dieses Erschreckende, wie man da mit Jesus umgeht, sehen wir trotzdem in der ganzen Szene die wirklichen Machtverhältnisse. Und deswegen haben wir das ja auch als Leitvers genommen heute. Nicht, was Jesus in Johannes 10, Vers 18 gesagt hat. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe die Macht, es zu lassen, und ich habe die Macht, es zu behalten. Nicht? Und so zeigt sich hier Jesus natürlich überhaupt in keiner Weise überrascht. Er weiß sich in dieser Situation auch wirklich als der souveräne, ja, Sohn Gottes, liebe Geschwister. Er steht wirklich über den Dingen, und kein Mensch nimmt sein Leben, es sei denn, er macht es selbst. Um aber die wirklichen Machtverhältnisse zu erkennen, liebe Geschwister, brauchen wir immer diesen berühmten zweiten Blick. Oder man könnte das auch anders ausdrücken, man könnte auch sagen, schau nicht zu sehr auf das Vordergründige, sondern siehe das Hintergründige. Also wir brauchen immer wieder diesen berühmten zweiten Blick, um die wirklichen Machtverhältnisse hier zu erkennen. Es ist doch so, auf den ersten Blick ist Jesus doch der Bedrohte, der Bedrängte, der Verratene, der Verfolgte. Aber auf den zweiten Blick ist er doch übermächtig, ist er der Bestimmende, ist er der Handelnde. Nicht, er geht der Judas-Truppe entgegen. Er handelt. Nicht, und als er zweimal sagte, ich bin's, weichen die zurück, fallen zu Boden, und da sehen wir doch, welche Macht in seinen Worten steckt. Er ist wirklich der Übermächtige, er ist wirklich der Souveräne, auch in dieser Situation, liebe Geschwister. Er hat auch in dieser Situation wirklich das ganze Geschehen fest in der Hand. Und für einige Sekunden oder für einige Minuten stellt er wirklich unter Beweis, was er später dem Pontius Pilatus in das Stammbuch geschrieben hat, als er zu ihm sagte, mein lieber Pontius Pilatus, du hättest nicht die Macht von oben, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von meinem Vater gegeben wäre. Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und jetzt geht es so weiter. Auf den ersten Blick, nicht, ist Jesus der Schutzlose. Doch auf den zweiten Blick ist er der Beschützende. Das lesen wir in den Versen 8 und 9. Nicht, selbst in der Passion, selbst in dieser schwierigen Zeit kümmert er sich noch um die Seinen und sorgt dafür, dass sie also hier freien Abzug bekommen. Ja, damit sich seine eigenen Worte später erfüllen, die wir vorhin schon mal erwähnt haben. Und dann, wenn wir den Vers 10 nehmen, liebe Geschwister, nicht auf den ersten Blick ist Jesus der Geschlagene. Doch auf den zweiten Blick ist er der Heilende. Nicht, wir erfahren ja, aus dem Lukas-Evangelium erfahren wir ja nicht, dass Jesus dieses Ohr noch therapiert, eben noch geheilt hat. Nicht, und dann scheint auf den ersten Blick, liebe Geschwister, die ganze Situation da aus dem Ruder zu laufen, als er Petrus anfängt, da mit seinem Schwert herumzufuchteln. Dass man den Eindruck hat, jetzt entgleist wirklich alles. Nicht, auf den ersten Blick scheint alles wirklich falsch zu laufen. Doch auf den zweiten Blick, Jesus Christus hat alles im Blick, hat auch dieses Geschehen in dieser angespannten, in dieser aufgeheizten Situation, hat er noch den totalen Überblick, unser Herr Jesus Christus. Tja, und das Letzte, was einem auffällt in diesem Text, auf den ersten Blick ist Jesus Christus der Gefangene, der Gefesselte, der jetzt Weggeführte. Ja, und so, für die meisten Menschen wird das ja irrational klingen. Und er ist doch der Freie. Er ist doch der Freie. Er sagte ja hinterher, Simon Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Und jetzt kommt der Satz, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Nicht Jesus will diesen Weg. Nicht, indem er ganz gezielt und bewusst da wirklich zu Ja sagt. Das sehen wir ganz deutlich. Und wir, die ihm jetzt nachfolgen, nicht der, so haben wir es ja gerade gehört, der auf den zweiten Blick wirklich der Souveräne, der Allmächtige, der Handelnde, der Freie, der Schützende, liebe Geschwister, ist, dieser Herr, nicht, der in jeder denkbaren Situation den Überblick hat, nicht Herr damit wirklich also deutlich gemacht, dass wir immer wieder auch diesen zweiten Blick haben müssen, dass wir immer das Hintergründige sehen und uns nicht zu sehr auf das Vordergründige konzentrieren. Denn auch wir, liebe Geschwister, auch wir haben noch die Auferstehung sozusagen vor uns. Das heißt, auch wir müssen noch durch Druck, durch Leiden, durch Anfechtung, durch schwierige Situationen hindurch. Wir haben nicht immer leichte Wege zu erwarten, liebe Geschwister. Nicht auf den ersten Blick sieht das alles erschreckend aus, besonders wenn man sich noch die gegenwärtige Weltlage nicht vor Augen hält. Auf den ersten Blick sieht das alles ernüchternd aus. Nicht unser Glaube wird angegriffen, sowohl von innen als auch von außen, liebe Geschwister. Nicht wir werden, ich weiß nicht, ob wir es erleben werden, wir werden vielleicht bedrängt, verfolgt, wir werden vielleicht verraten. Nicht auf den ersten Blick sieht alles düster, alles trostlos aus. Und jetzt brauchen wir wieder diesen berühmten zweiten Blick, liebe Geschwister. Nicht, dass wir wissen dürfen, der Herr ist bei uns. Nicht, der Herr ist bei uns. Wir gehören dem Herrn. Ja, wir haben ja vorhin dem kleinen Levi diesen Geburtstagswunsch mitgeteilt. Nicht, dass zu Josua gesagt hat, du brauchst dich nicht zu fürchten. Auf all deinen Wegen bin ich mit dir. Und das gilt eben auch für uns, liebe Geschwister. Nicht wir gehören dem Herrn. Diesen zweiten Blick müssen wir haben. Und das heißt, was heißt das denn jetzt? Wir gehören dem Herrn. Das heißt, darum gibt es die Gewissheit, darum gibt es diesen Schutz, darum gibt es diese Sicherheit, dass am Ende alles gut werden wird. Nicht der, ich habe in dir das gute Werk angefangen und es wird niemanden geben, der mich daran hindert, nicht dieses gute Werk zu Ende zu führen, auch wenn du zwischendurch mal eigene Wege gehen solltest. Muss vielleicht dann die Konsequenzen tragen, aber ich führe dein Werk oder das Werk, was ich in dir angefangen habe, das führe ich auch zu Ende bis zum Ziel. Ich sorge für das Optimum Optimorum, ganz klar. Martin Luther hatte ja einen Freund, unter anderem einen Freund, Melanchthon. Und wenn man so ein bisschen mal sich mit dem Charakter von Melanchthon befasst, dann stellt man fest, ja, der war, wie sagt man, so ein bisschen hasenfüßig, nicht? Das heißt so viel, der war eigentlich so von seinem Wesen her mutlos, ängstlich, schüchtern. Naja, auf jeden Fall, er hat ihm mal in einer ganz bestimmten Situation, hat er ihm diese berühmten lateinischen Wörter geschrieben. Domini sumus. So, wer jetzt mal, was weiß ich, in ferner Grauzeit, Vorzeit, wer da mal Latein in seiner auf der Schule gehabt hat, der weiß, das Sumus heißt, wir sind. Also somit heißt dieser kleine Satz kurz und knapp übersetzt, wir sind des Herrn, wir gehören des Herrn, dessen sind wir gewiss. Und das hat er ihm mal in einer ganz schwierigen Situation gesagt. Ja, liebe Geschwister, das lernen wir. Es ist schon erstaunlich, was Gottes Wort so hergibt. Das lernen wir aus diesen ersten 11 Versen aus der Gefangennahme Jesu Christi, liebe Geschwister. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir uns das also wirklich auch zu Herzen nehmen. Nicht, dass wir immer wieder an diese törichten Handlanger denken, dass wir nicht auf diese Schiene geraten, liebe Geschwister. Ja, und dass wir uns wirklich, dass es ein Herzenswunsch von uns ist, uns in jeder Lage, in jeder Situation, dass wir in jeder Situation wirklich mit dem Willen Gottes ausgerüstet, bewaffnet sind. Ja, und dass wir immer diesen berühmten zweiten Blick haben, dass wir wissen dürfen, ja, egal wie schwierig die Situationen sind, wir gehören dem Herrn. Der Herr sagt uns, es wird niemanden geben, der mich aus meiner Hand reißt. Und das dürfen wir mitnehmen. Ja, und dann ging das ja relativ schnell, das wissen wir ja mit Jesus nicht. Nach der Gefangennahme schleppten sie ihn dazu und führten ihn dann zu Hannas. Das war der Schwiegervater des Kaiphas, der war in diesem Jahr Hohepriester. Nicht, und dann beginnen die Verhöre. Aber nochmal ein letztes Wort zu den Jüngern. Nicht das ganze dünne System des Nachfolgesystems oder das dünne System der Jüngernachfolge bricht in diesem Moment in nicht zusammen. Alle fliehen, alle hauen ab.